Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich muss mein Buch noch auspacken. Das kommt aus dem Rucksack und jetzt aus der Hülle. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin sehr neugierig, was uns im zweiten Teil erwarten wird und finde die Idee der Verknüpfung und auch der Mehrsprachigkeit, die ja in dieser Veranstaltung zugrunde liegt, sehr schön, weil sie indirekt auch etwas aufgreift von dem Band Berührte Orte, aus dem ich heute lesen möchte. Er hat verschiedene Kapitel, beginnt mit einem Zyklus aus Marokko, den ich heute zum Ende lesen werde, endet mit einem Zyklus bezogen auf Damaskus, den ich gar nicht vorlesen werde, weil er eine halbe Stunde dauert, wenn man ihn ganz liest, und er ist sehr eng miteinander verwoben. Beginnen möchte ich mit einer Reise nicht in den Süden, sondern in den Norden, in nördliches Licht und nördliche Gefilde. Erstaunlicherweise fragt man mich in Berlin immer wieder, ob ich aus Österreich komme. Man hört, ja, dass ich aus dem Süden bin, aber so genau kann man es nicht orten. Ich spüre das manchmal auch, das mit dem Süden. Ich lebe schon seit vielen Jahren in Berlin, aber das Nordkapitel beginnt mit Berlin. Wege im Dunkeln entfliegen dem Schlaf. Hörte sie rufen auf den Tag genau, im mandarinfarbenen Himmel Berlins, blind ich, rufend sie, sah ich um eins in der Nacht auch andere an Fenstern, Stürze, Paare, laut da am Himmel, der allein von außen über der Stadt hing in ihrem schmutzigen Glockenschein, die Geister der Gänse. Nimm gern als Bild das Summen ihrer Flügel im Inneren der Säulen Roms oder unter den Ästen eines Traums, den wir in diesen Parks auf Bergen, die Bunker waren, Denkmale wurden, die schwimmen auf Drogen, Kondomen und Bier, unter Himmeln, die jeden Stern schluckten, nimm, wohin wir stürzen, indem wir fahren, auffahren, im Winter allein. Wege im Dunkeln entfliegen dem Schlaf. Und später möchten wir fragen das Eis, ob es noch sich erinnert, wie es als Wasser war, als Stern, als Stein, als ich, als es fiel und träumte von Gänsen, die rufen vor einem Stück angefahrenen, augfarbenen Himmels über Berlin Mitte Oktober. Wir renkten die Hälse, der Himmel ein Tupf, die Unterseite eines Schnabels, unfasslich heiser, uns fauchend gestreckt. Das nächste Gedicht hat einen Hintergrund, über den ich sprechen kann. Das ist ja nicht immer so. Und der Hintergrund und das Gedicht verhalten sich zueinander wie Ziel und ungenügende Umsetzung. Und das tun sie schon lange, das ist nicht mein erster Versuch, über ein Bild, ein bestimmtes Bild zu schreiben. Und dieses Bild stammt von meiner Mutter in einer Erzählung. Sie spricht selten über ihre Kindheit und noch seltener über ihren Vater, denn er starb, als sie 10 Jahre alt war. Und wenn sie etwas sagt, dann sind das eigentlich immer die gleichen Geschichten. Sie kennen das, das ist immer so bei Eltern. Aber einmal hat sie etwas anderes erzählt. Und dazu muss man wissen, meine Mutter kommt aus Bayern, aus Andex, also wo es das Bier und das Kloster gibt. Und das war eine relativ arme Familie mit sehr vielen Kindern. Und mein Großvater war Dorfpolizist. Er selbst kam auch aus einer sehr armen Familie mit vielen, vielen Kindern. Und er musste Dorfpolizist werden. Er wäre aber gerne Philosoph geworden. Und er las immer Schopenhauer und war Gut, dass meine Mutter jetzt nicht zuhört, wenn ich das sage. Er war ein schlechter Polizist, was ich als ein großes Kompliment an meinen Großvater empfinde. Meine Mutter schimpft mich dann aber immer, dass ich ihn schlecht darstellte. Und unser Streit entzündet sich an folgender Episode. Mein Großvater, das waren so die alten Zustände. Es gab ein Polizeihaus im Ort und im Polizeihaus war unten die Amtsstube und daneben war eine Art Gefängnisraum, also so eine Zelle. In Bayern natürlich hauptsächlich zum Ausnüchtern. Und darüber wohnte die Familie. Das war alles ein Haus, sehr praktisch eigentlich zum Arbeiten, auch kinderfreundlich. Und meine Mutter erzählt, wenn mein Großvater jemanden einfing, nicht, also da in diese Zelle steckte, und allemal, wenn das eine Frau war, dann durfte die höchstens eine Nacht da bleiben und musste dann am nächsten Tag in das nächstgelegene Frauengefängnis überstellt werden. Das nächstgelegene Frauengefängnis lag 10 Kilometer entfernt. Und es gab natürlich, also es gab vielleicht ein Dienstfahrrad, aber auf keinen Fall ein Dienstauto. Und mein Großvater musste also diese Frauen dann in dieses Gefängnis bringen, zu Fuß, über die Felder. Und da gab es auch, selbstverständlich, wir sind in den 30er Jahren, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es gab da natürlich eine Menge Dienstvorschriften und noch neue Dienstvorschriften. Und eine von diesen hieß, dass er verpflichtet war, diese zu überstellende Frau mit einer Handschelle an sich zu binden. Und nun habe ich immer die Vorstellung, dass mein Großvater beim Schopenhauer lesen beim Gang über die Felder diese an ihn angebundene Frau immens störte. Und überhaupt störte ihn das. Er fand das kein schönes Konzept und wollte Frauen anders an sich binden, wenn überhaupt. Und ließ sie also ohne Handschelle. Mit dem Ergebnis, dass nur die ungeschicktesten Frauen mit meinem Großvater beim Frauengefängnis eintrafen. Ja, dann bekam mein Großvater eine Diensterweiterung, ein Rüffel ganz bestimmt und eine Anweisung und die hieß, es reiche nun nicht mehr, wenn er einen Fingerabdruck dieser Frau nehme, nein, er müsse einen Gesamthandabdruck nehmen. Und nun wurde also meine Großmutter angestellt in der Familienküche, musste Gips angerührt werden in einer großen Schüssel und ein Gipsabdruck gemacht werden von dieser Hand da, also hat der halbe Arm immer noch mit dabei. Und jetzt kommt das Bild endlich. Und meine Mutter erzählte dann einmal, dass sie ihre ganze Kindheit hindurch mit ihren Geschwistern schliefen alle in einem Zimmer und über ihnen war der Speicher und im Speicher wurden all diese Gipshandabdrücke dieser Frauen aufbewahrt. Und ich stellte mir das vor, eine Kindheit lang unter diesen entlaufenen Frauenabdrücken zu schlafen. Ich fand es ein großartiges Bild, diese weißen Abdrücke wie so eine weiße Wolke darüber und habe schon lange versucht, etwas dazu zu schreiben. Und das ist das einzige Gedicht, das ich als Annäherung bislang habe gelten lassen. Und ein Wort möchte ich noch erklären, weil ich festgestellt habe, dass das also wirklich sehr bayerisch ist offensichtlich. Und das ist das Wort Odeln. Kennt man das hier? Ja? Nein? Also gemischt. Die Bayern unter Ihnen, die kennen es natürlich. Odeln. Odeln ist ein anderer Streitpunkt meiner Mutter. Meine Mutter meint, Odeln erzeugt wunderbare Landdüfte. Ich meine, Odeln erzeugt schreckliche Düfte. Man streut also alle Formen von Kuhmist auf die Felder. Und irgendwie fand ich das sehr irritierend, als man mir dann beibrachte, dass eine der hehrsten Formen der griechischen Dichtkunst Ode heißt. Und es juckte mich in den Fingern, doch einmal ein Ödelchen zu schreiben. Und das kommt jetzt. Bayerisch Seeland Ödelchen. Das war der golden, zittrige Staub, auf den Wegen, den Reinen, die kleinen Christusschädel gespalten, auch da unten, der Süden, die Berge, der Schatten, hatten ein Meer. Wir wollen Schnaps brennen gehen, Birnen kehren wieder im Kirchgelb, Türme tragen Zwiebeln. Von Erde zu träumen war Stoff. Großvater S. nahm die Hände der Frauen, die er fing, ab in Gips. Über die Wiesen, den großporigen Staub, sprang manche ihm davon. Milli Scheckerl, Katzenpratzerl. Was zukam, lag händisch im Speicher, weiß träumende Finger, kaum träumte er. Mächtig beim Kloster schimmerten durch den Kaffeehol die Seelen des Dorfs. Eine Sau warf Ferkel in allen Regenwurmfarben und Schnürlregen verband die oberen und unteren Provinzen bayerisch Seeland. Was rutscht? Der Friedhof am Hang. Und die Felder verdreht ein einfacher Laut wie Wetterblärmel. Den hirsigen, hinnigen, den Viertel, den seinen mir Kopf, ziehen die Wolken über die geodelten Wege, den liebenden Staub. Das jüngste Gedicht in dem Band, das habe ich geschrieben am 14. Mai letzten Jahres, das ist ganz für mich eine Ausnahme, ein Gedicht, das an einem Tag wirklich fertig wird und da entsteht. Es kommt aus Karlsruhe. Unruh. Wie aus einer anderen Welt. Nein, es sind mitnichten Augen. Das tiefe Gold, das Kakaobraun nördlicher Vogel. Es sind Flecken, die Schatten der Bäume, das moosige Licht. Wir möchten Augen sehen, Knöpfe, Möbel. Ein Uhu, mitteleurasisch, durchschnittlich. Leg eine angeschnittene Zitrone hinzu. Natürlich haben sie Seelen. Und weil wir sozusagen gerade dabei sind, manchmal überrascht man sich ja mit Themen und mit Worten selbst. Und vor dem Schreiben dieses Gedichtes hätte ich geschworen, dass ich nie ein Gedicht schreibe, in dem das Wort Seele vorkommt. Und davor im Band steht ein Gedicht mit einem auch für mich selbst überraschenden Thema und einem auch aus diesem Thema heraus, glaube ich, entstandenen Rhythmus. Es hat einen finnischen Titel und dieser Titel heißt Revontulet. Das ist das finnische Wort für Nordlicht und es bedeutet wörtlich Feuer des Fuchses. Also man kann sich das ja unmittelbar vorstellen, dieses Bild. Revontulet. 1000 Kilometer weiter nördlich, eben rosa Schlangenlinien ziehen über den Himmel. Dunkel, rot, grau, blau, Himmel und Lichter tanzen Berg am Horizont, ziehen Krähen in Schwärmen entlang oder was immer das ist. Kähne schwanken und schreien und der Himmel wird immer dunkler, heller, immer niedriger, höher, alles in einem. Wir sind 16 und wundern uns, hier ist der Norden. Boreas, Corona, setz dir die Flasche auf, lass los. Hier ist Norden, hier sitzt man nicht draußen, sondern im Sand, in den Moosen und bringt die Kissen aus. Waren sie nachts draußen, wurden sie vergessen, war draußen das aufsteigende, das kletternde Meer. Was reicht, klettert im Rücken, wo fahren wir hin? Sag Himmel, sag Nähe. Wir waren 16, trafen uns in der Küche, das passte kaum, wir die Großen. Und draußen saß keiner, saß einer, der erwartete uns, er war noch klein, ein flacher Frosch mit dem Auge an der Seite, dem Auge, das uns folgte, Corona, Boreae, nimm die Schlange, nimm Himmel, sag, wer du bist, weil du warst, Kähne tauchen, Türme leuchten, gib mir Norden so schnell, so langsam, das Licht, das als Seil uns wirft. Und Schwärme von Krähen rufen im Wald, mit den Düften steigen sie auf. Das ist das Wasser am Abend, Korken, Krone, Lumen, Lumen, Ehe, hier. Es gibt in diesem nördlichen Kapitel einen kurzen Zyklus, zu Bert Brecht und Ruth Berlau, der uns erst einmal nach Dänemark führt, die erste Station des Exils von Bert Brecht. 1933 im August hat Helene Weigel dort in Svendborg auf der Insel Fünen ein Haus gekauft, in dem man dann auch bleiben konnte bis Anfang 39, bis deutlich war, dass man dringend weiter fliehen musste von dem einen Exil ins nächste. Und es ist natürlich, das ist eine Selbstverständlichkeit, für einen Schriftsteller eine immens bedrohliche Vorstellung, seinen Sprachraum zu verlieren, die Verbindung zu seinem Sprachraum. Und mir wurde das so deutlich noch einmal eigentlich einer Kleinigkeit. Ich habe in den letzten Jahren einige Wochen in Svendborg verbracht und natürlich auch besonders in dieser Zeit Brecht auch Briefe gelesen und stieß auf einen Brief aus dem Sommer 33, in dem er schreibt an einen Freund, der noch in Deutschland ist, dass es also wunderbar sei, in Dänemark zu sein und dass es gar nicht schlimm ist, so ein Exil oder so etwas, denn die dänische Landschaft sehe ja eigentlich richtig bayerisch aus. Und wie Sie sich vorstellen können, der Blick aus dem Fenster bestätigte, dass das eigentlich nirgends zu entdecken wäre. Es war alles flach, das Meer, nichts ist bayerisch dort. Und es ist also bereits eine massive Verschiebung und auch ein Selbsttrost nötig, um mit dieser Situation umzugehen. Bert Brecht hat dann sehr schnell, auch in diesem Sommer, Ruth Berlau kennengelernt, eine Schauspielerin, Selbstautorin, die sich in ihn verliebte, und es nahm eine dieser Brecht-Frauengeschichten ihren Beginn, mit viel Unglück, vor allen Dingen wohl auf Berlaus Seite. Sie hat ihren Mann verlassen, sie folgte Brecht nach, sie hat für ihn gearbeitet, sie ist mit ihm nach Amerika ins Exil gegangen, aber hat natürlich nie bei ihm gelebt, es gab immer Helene Weigel. Sie ist mit ihm nach Ost-Berlin gegangen, sie hat ihn dort um fast 20 Jahre überlebt. Und war am Ende eine traurige Gestalt wohl in Ost-Berlin. Ich lese nicht alles, sondern die Gedichte, die besonders auf dieses Exil-Thema eingehen. Wenn Sie ein Wort nicht verstehen sollten, dann ist es dänisch und von mir rudimentärst dänisch ausgesprochen, weil ich das einfach nicht kann. Das ist, die haben 16 verschiedene Vokalkombinationen. Das ist schlimmer als chinesisch. Schon der Titel, den spreche ich auch um. Kann jemand Dänisch hier im Raum? Gut, also den Titel spreche ich perfekt aus. Der heißt Synge mit Fuhl des Dürke. Und das bedeutet singen mit aller Kraft. Und habe ich entnommen einer Postwurfsendung, die im Briefkasten lag, im Brechthaus. Das war so eigentlich so ein Werbeblatt, in dem über Grillen berichtet wurde. Was machen Sie? Synge mit Fuhl des Dürke. Bebe. Schlamassel-Schlawiner. August 33, nach dem Kauf des Hauses am Skovsbostrand. Friedlich, idyllisch, was wehten die Dannebros wie Zungen so langer flühender Asphalt, wildfarbengelb schlugen Pflaumen aufs Dach. Busstopp, Ranzasminde bei. Still nebenan, scharf die Halme des geschnittenen Fels, trat man hinein, warf es Bads, warf Schlamm. Jemand sagte grau. Jemand sagte Schlamassel, sagte irdische Farbe schlechthin. Dein grauseidenes Hemd, Baby, sagte Schlamassel, Schlawiner. Du fast sahen in diesem Augenblick die Hügel bayerisch aus. Scharf und geschnitten und still. Schlawiner? Ein anderes Wort schwang, B und I und Anfang und Ende des Alphabets. Allein die Buchtung des Busses stand voller Nesseln, voll Licht. Klang deswegen das Keckern der Rebhühner so unüberhörbar, schau, so keck? Vogel am Sund, ohne Schiff, ohne Post, gewickelt um einen irren Geschmack. Körper BB, bat sie Bert. Inständiger Ruf. Rot Berlau. Kopenhagen, mein käuflicher Garten. Sommer 37. Und sie maßen mir zu. Vielleicht auch gaben diese Tafel mit Nägeln gespickt. Dort hingen die Lettern metallisch groß, wie singbar die Texte. Wind nahm sie aus den Segeln, lange her, eines eingerollt, schlief. Da wurde das Wasser im Strudel der Schrauben so schwarz, glatt, hellgrün dann, trieben im Dunkel Teilchen und lief der Schraube nach, jene schaumige Welle wie eine Hand, die sich überschlagend wiederkam, lebendiger Tüll, Ophelia gerät. So unwurm die Lettern, ein Vorhang im Wind, Decken lagen vor der Bibliothek, steckten zwei Mädchen die Köpfe zusammen und das Wort »kommen« in deiner Sprache saugte Silben an wie Wolken den Himmel. Ein, vor und aus wollten über uns lebendig sein, kalter, die Maschinen umschraubender, mit sich selbst vergessen spielender Schaum. Baby, im Wald von Torsinge allein, wo es zu regnen begann, November 38. Stieg den Hügel alter schimmernder Buchen hinauf, durch tiefes Laub, sehr weichen Boden, den Hügel steil hinan. Einmal waren wir hier, du von den zu kleinen Inseln, vom Hascherland angeweht, ich. In den Bäumen hauste ein Riesenschwarm Krähen, auch sie stiegen dicke, fette Krähen aufgeregt auf, ich rutschte fast den Hang wieder hinab. Oben dann Sträucher, Dornen, ein dicklich weißgelbes Feld, das von Nebel schwamm. Abwärts, wie beim Skifahren zu Haus, die erleuchteten Gestänge der Büsche, das Hangeln daran. Unten wiederholte sich das Feld, drei kämpfende Fasane darin. Der Wald schien voller Federvieh, es gluckste und rief, und die Bäume, etwa 200, die silbern, glatten, senkrechten Knorpel gestreckt, standen im Nebel als ein Wesen da und schoben voran, als wäre in einen Film ich geraten, in ein Stück dänischer Angst. Es regnete und war die Grenze zwischen zwei Wolken. Sie hießen Exil und zweites Exil, und ich hörte, dem Unsichtbaren aufs Butterbrot des Buchenlaubs geschmiert, hasch, hasch, die Fähren fahren im Wald. Zum Abschluss dieses Kapitels, das letzte Gedicht aus dem Band. Es hat ein Motto, führt uns ein bisschen nach Frankreich, zumindest mit dem Motto. Als würden gebreitet über den Cevennen bereits die Pulver, die grünen Tücher des Schnees. Und das Gedicht heißt Essay. Ich habe mich auf den Boden gesetzt, um sie nicht zu schrecken. Ich habe mich nicht mehr gerührt. Ich habe einen Schatten geworfen, das Licht ist gewandert, ihre Beine saßen auf der Wand. Und es war plötzlich 3:20 Uhr, schreibt Marguerite Duras, Tod einer gewöhnlichen Fliege, Stubenfliege, schreibt sie nicht. Gibt es das Wort im Französischen? Es hieß, sie sei spät im Winter beerdigt worden oder er, der Dichter, unter einem weißen Tuch getragen durch ein weißes Feld. Was aus der Einsamkeit wird, schreibt Duras, wisse sie nicht, schreibt, ich irrte mich. Sie war noch lebendig, die Wände klebrig für ihre Füße, die sich lösten. Gefallen wahrscheinlich der Dichter, der in der kleinen Kammer lachte, Schrift der Fliege. Sie hatte recht, Wege wieder zu finden. Darauf kam es an, 3:20 Uhr. Nun hatte die Wand eine Zeit, das eigenständige, vollendete Ereignis Fliege. Die grenzenlose Ausdehnung der Wege, die sie flog, schreibt Dürers auf einer weißen Wand. Und nun machen wir noch eine Kurzreise nach Marokko. Und ich möchte zwei Gedichte lesen, die sich ein ähnliches Arbeitsprinzip, einen ähnlichen Zugang zur Sprache zunutze machen. Es gibt das öfter in diesem Zyklus. Und auf die Idee brachte mich eine Inschrift, eigentlich ein Ladenschild, das meinem Hotel genau gegenüber lag. Und dieses, Sie können sich ja vorstellen, ich kann kein Arabisch, ich kann es schon gar nicht lesen. Und es ist ein bisschen schwierig, manchmal das Hotel wiederzufinden. Und ich brauchte Orientierung. Dieses Schild war Orientierung, denn ich konnte es lesen, es waren mir vertraute Buchstaben. Die Worte allerdings waren ein bisschen komisch. Sie hießen Kribr, Leerzeichen, Rntl. CBRT, Pause, RNTL. Kribr, Rntl. Am ersten Tag macht man sich noch Gedanken, was das wohl sein soll. Der Laden war einfach zu, also die Schaufenster, man konnte gar nichts sehen. Danach ist man froh, wenn man Kribr, Rntl sieht und das Hotel vor sich hat. Und am letzten Tag, nun, also an einem der letzten Morgen eigentlich, wenn ich sowieso eigentlich nicht zurechnungsfähig bin morgens, ja, muss ich immer raus schnell irgendwo einen Tee finden, hebe meinen Blick, sehe wieder Kribr, Rntl. Und es passiert das, was man sich beim Gedichteschreiben manchmal wünscht, das dann nie passiert. Es macht irgendwie so, die Glühlampe in meinem Kopf ging an und ich wusste, was es heißt. Eigentlich sollte ich jetzt ein Gedichtband verlosen. Das ist aber gemein für diejenigen, die schon kennen, die wissen die Auflösung schon, die dürfen da nicht mitraten. In meinem Kopf erschien das Wort Cabaret Oriental. Das war es dann auch. Kribr, Rntl. Danach hatte ich eine Art Kulturschock. Denn dann wurde mir deutlich, es ist wirklich nicht nötig, Vokale zu schreiben. Warum machen wir das eigentlich die ganze Zeit? Das können wir weglassen. Und damit geht's jetzt weiter. Die Silbe, die ich da benutze, Slim, ist übrigens die Wurzelsilbe auch des Wortes Islam. Und bedeutet aber auch Hingabe. Fand ich sehr schön. Für einen Religionsnamen. Ihr anderes Spiel. Ich hörte wohl schlecht, lautes vor allem. Ich sah wohl nicht gut, die Knaben, fast Kinder noch, am Meer mit dem Hund. Felsen und Wasser, Felsen und Wasser. Sie warfen ihn hinein, hielten ihn unten. Es war der Atlantik, es war Februar. Er war weiß, kroch, wenn sie ihn ließen, heraus. Ich stand fern, ich ging nicht hin. Ich schäme mich. Er versuchte nicht fortzulaufen. Er war gebunden. Sie warfen ihn ohne Zögern zurück. Wochen später flog ein Stein gegen unseren Zug, der stand und stand. Es war heiß. Ein junger Mann übersetzte errötend, was der Schaffner schrie. O Maroc, rien ne jamais en panne. Als wir fuhren, das Geräusch der Räder im Gleis. Was Hingabe heißt. Ich dachte, Gischt, weiß Fell, dachte, schlimm. Einmal ließen sie ihn heraus. Er konnte kaum mehr laufen, so gefroren die Beine. Es johlten die Jungen, ein paar Minuten Sonne im Fell. En Maroc, jamais en peine. Ja, und zum Abschluss ein Gedicht, das Sie jetzt auf Deutsch und Französisch hören werden. Eine ganz andere Seite dieses Landes. Hammam. Wie weich sie sind, die Riesengesäße, hingegossen auf Kacheln. Wie hart sie sind, die Handschuhe, die Sauberkeit. Wie weich sie sind, Brüste der Wäscherinnen, Riesenunterhosen, gelb oder mit Blümchen, wie sie sich nebenbei selbst bedienen, die Wäscherinnen, wie hart sie sind, ihre lückigen Zähne, ihre Nippel, wenn sie deinen Arm strecken, so dass du mit der Hand fällst in ihre Brust, wie sauber du bist. Debba, sagen sie, Debba ist jetzt, wie dreckig du wachst. Glitzen sie dich mit ihren Augen an. An anderem Ort, fern, Wald aus Arganien, fallen Vokale aus dem Wort Hammam, Ham, Hm, in einer Hand, die zittert, hältst du dich selbst.
Hammam, comme elles sont molles, les énormes fesses étalées sur le carrelage, comme ils sont durs, les gants là, propreté, comme elles sont molles, les poitrines des laveuses, énormes caleçons jaunes ou à petites fleurs, comme elles le prennent en passant les laveuses, comme ils sont durs, leurs chicots, durs leurs coups lorsqu'elles étirent ton bras jusqu'à ce que tu tombes avec la main dans leur poitrine, comme tu es propre, des bas, disent-elles, des bas, voilà, maintenant, comme tu étais sale, elles te reluquent d'un œil. Ailleurs, loin, forêt d'arganier, les voyelles tombent du mot hammam. Hum, hum, d'une main qui tremble, tu te retiens toi-même.